Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Daniel Schwarz, Ihre Ausstellung im Zürcher Helmhaus und das gleichzeitig erscheinende Fotobuch heißen Traveling Through the Eye of History. Diesen Titel kann man ja eigentlich doppelt lesen. Einerseits Reisen durchs Auge der Geschichte, also wie das Auge des Orkans, das Zentrum der Geschichte. Man könnte es auch anders übersetzen, Reisen mit der Geschichte im Blick, mit der Geschichte im Auge. Und der Untertitel der Ausstellung jedenfalls heißt Ansichten aus dem Hinterland der Kriege. Vielleicht können Sie uns zu diesem Titel etwas sagen. Wie kamen Sie zu diesem Titel? Was ist Ihr Programm?
Ja, mit dem Wort Programm sprechen Sie die Methode an. Der erste Teil des Titels ist die eigene Leistung, mit der ich, also das Reisen in Hinterländern aller Art, mit der ich mir versucht habe, den zweiten Teil des Titels zu verdienen, den ich dem flämischen Geografen Abraham Ortelius schulde, dem Verfasser, Zeichner, Stecher, Vertreiber des ersten Atlases der abendländischen Geschichte. Und damit ist auch gesagt, dass ich die Hinterländer eben nur auf Karten finde, und Karten sind für mich fast noch wichtiger als Bücher.
Dass Karten für Sie wichtig sind, haben wir jetzt soeben auf dem Weg ins Studio gemerkt. Dort lag neben einer Garageneinfahrt aufgeklappt ein schweizerischer Schulatlas, und Sie haben den gerade mitgenommen und durchgeblättert. Diese Faszination für Karten, für Atlanten, ist das etwas, was Sie schon sehr früh hatten, auch als Kind?
Ja, man versucht immer herauszufinden, wer man ist. Und bevor man diese Frage lösen kann, muss man sich fragen, wo man ist. Und dann ist man eigentlich beim Boden angelangt und bei der Geografie. Und ich denke, die Geografie hat Geschichte in großem Maß vorbestimmt, so wie das Klima, die Kultur. Ich denke, wir können in unseren zivilisatorischen Fortschritten, oder wie man das benennen will, was wir uns so gegenseitig antun oder tun oder veranlassen, wir können nicht viel anderes als das, was die Natur zulässt. Und wir sehen ja in der letzten Zeit durch die Katastrophen, die so unerwartet und fast eigentlich ja, so unverschämt uns die Weihnachtsferien verderben, dass wir halt uns ein bisschen zu früh von der Geografie verabschiedet haben und von der natürlichen Umgebung, die weitgehend wirklich bestimmt, was wir tun und wir miteinander in Kontakt treten. Und man sieht das ja gerade in diesem geografischen Raum Eurasien, wenn man schaut, wo das Glasfaserkabel zwischen Frankfurt und Shanghai durchgeht, dann geht es nirgends anders durch, als wo früher die Karawanen verschwunden sind.
Stichwort Eurasien, das war natürlich auch die Seite, die Sie in dem Atlas, den irgendjemand weggeworfen hatte, im Unterschied zu Ihnen, der den Atlas aufgreift. Diese Seite haben Sie zuerst aufgeschlagen, und das ist natürlich auch das Gebiet, in dem sich diese Reisen durch die Geschichte, mit der Geschichte im Auge abgespielt haben. Sie sind seit 1987 und vielleicht sogar noch ein bisschen länger in Asien unterwegs als Fotograf. Wenn ich zurückblicke, war für mich die erste fotografische Arbeit, die ich von Ihnen gesehen habe, 1989, die chinesische Mauer. Das war damals ein Du-Heft, das ich in die Finger bekommen habe, als ich selber gerade dabei war, mich auf die Redaktion Du hinzubewegen, in der wir 10 Jahre lang auch Kollegen waren. Und ich weiß noch, als ich dieses Heft in der Hand hatte, war gerade in Peking der Studentenaufstand, der am Tiananmen-Platz blutig niedergeschlagen wurde. Und ich weiß noch, wie ich mich damals bei Dieter Bachmann, dem Chefredakteur des Du, vorstellte und ihm dann sagte, das sind ja tolle Hefte, die Sie machen, und auch gerade jetzt dieses über die chinesische Mauer. Aber mir kommt es etwas unpolitisch vor. Da werden die Studenten mit Panzern über den Haufen gefahren und Sie publizieren sein sehr schönes, gediegenes Heft über die chinesische Mauer. Was hätten Sie mir denn damals gesagt?
Ich hätte gesagt, das Heft transportiert den Versuch des Fotografen, die Idee chinesische Mauer zu rekonstruieren. Weil das ist ja eine Idee fix gewesen, die über 2000 Jahre von verschiedenen Dynastien gebaut wurde, und die größten Teile der chinesischen Mauern wurden gebaut von ehemals nomadischen Dynastien, die sich dann zu Kaiserdynastien emporgekämpft haben, indem sie die Mauer umritten haben, und weil sie eben wussten, dass dieses Verteidigungswerk eben auch eine psychologische Bedeutung hatte, haben sie daran weitergebaut, also die Idee festgehalten. Angefügt hätte ich vielleicht noch, dass in China immer alles andere Gründe hat, als wie es von außen scheint, und dass natürlich das Individuum in China eine andere Funktion hat, womit ich nicht legitimieren will, dass man auf Studenten schießt. Es hat eine andere Gewichtung innerhalb der 2500-jährigen oder noch längeren Geschichte, je nachdem, wo man sie ansetzen will, Chinas. Und dass man sich hüten muss, gerade aus dem Westen, der in Asien doch sehr massiv mitgewirkt hat an der Gestaltung der Geschichte, vor allem der neueren, dass man sich hüten muss, vorschnell etwas zu verurteilen.
Natürlich habe ich auch gesehen im Laufe der Jahre, wie Sie arbeiten, diese Projekte mit einem langen Atem. Und ich habe aber gleichzeitig auch den Eindruck, dass es da auch in Ihrem Werk Entwicklungen gab, dass Sie ab Mitte der 90er Jahre vielleicht doch noch eine stärker übergreifende Perspektive auch versucht haben zu entwickeln. Also dieses geopolitische Interesse nochmal zu fokussieren, fast so etwas wie eine Art Meta-Erzählung zu entwickeln über die Welt. Ist das ein Eindruck, der richtig ist, und was hat das ausgelöst, wenn das stimmt?
Es ist vielleicht einfach anzufügen aus meiner eigenen Perspektive, dass ich, nachdem ich diese Mauer abgeschritten habe, also jetzt mal gesehen habe, zu was ich fähig bin, um eine fixe Idee zu bewältigen.
Also rein schon physisch, das ist physisch, eine physische, logistische Leistung.
Es war ja eine verbotene Reise mit Inhaftierung, das war wirklich eine verbotene Reise. Niemand wusste, wo die Mauer ist, so absurd es tönt. Also nachdem ich das Ding bewältigt hatte, hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich so mein eigenes Problem, wer bin ich, was kann ich gelöst und kann jetzt mich dem Menschen nähern in konfliktuellen Situationen, in existenziellen Situationen, ohne mich selbst da noch mittransportieren zu müssen. Und mich, das war eigentlich eher so eine, das war so eine, würde man sagen, eine Meisterprüfung vielleicht. Und nachher habe ich das Gefühl, glaube ich, jetzt funktioniere ich in meiner Profession und kann das Thema ausweiten und mich der Gegenwart nähern, ohne aber die geschichtlichen Aspekte eines Themas zu vergessen. Insofern war die chinesische Mauer auch ein Fundament, auf das ich dann den Rest aufgebaut hatte.
Und die westlichsten Ausläufer der chinesischen Mauer sind ja eigentlich auch der Punkt, an dem dieses neue Buch ansetzt, oder beziehungsweise hier beginnt der Raum, dieser Übergangsraum zwischen Europa und Asien, auf den sich Ihr Interesse fokussiert hat. Also von daher ist diese Linie, glaube ich, sehr wichtig.
Ich bin ja ein Kind des europäischen Bildungssystems und Alexander und Rom und alles das als Ballast abgeworfen, nachher dann wieder entdeckt, so gründlich. Und indem ich dann mich quasi mit der chinesischen Mauer von Osten her dem Abendland genähert habe, habe ich mir eigentlich eine Perspektive verschafft, auch meine eigene Herkunft durch die Augen des Ostens zu sehen. Und insofern ist diese Arbeit über Zentralasien, Afghanistan und was da alles noch heran umliegt, ist ein schwer definierbarer Raum, eigentlich auch eine Annäherung wieder quasi an meine Herkunft, aber eben durch eine fremde Sicht. Hinzu kommt in diesem Raum natürlich, dass ich mir auch noch die persisch-arabische Sicht aneignen musste, weil Europa kam ja relativ spät nach Eurasien über die Zaren, erst im 18. Jahrhundert.
Wir müssen hier vielleicht nachholen, dass Daniel Schwarz eine ihrer Großmütter aus Vietnam stammte. Und ich denke, diese Suche nach einem Teil ihrer Wurzeln war sicher auch ein wesentliches Motiv für die Arbeit. Sie haben es ja eben schon angedeutet. Nur natürlich jetzt nicht einfach direkt. Sie waren natürlich auch in Vietnam, aber das ist nicht der einzige Ort, sondern wirklich auch über die Berührungen zwischen diesen asiatischen und europäischen Räumen. Es sind ja wirklich verschiedene Andockstellen, die es da gibt, zu verstehen, woher sie kommen. Und es gibt ja auch eine Geschichte, warum diese Großmutter nach Europa gekommen ist. Die hat ja damit zu tun.
Selbstverständlich. Also ich bin nach Asien gegangen, nicht um mich zu finden, als Künstler oder Autor oder als Mensch, sondern weil eine Affinität gegeben ist und weil mich diese Affinität natürlich davor geschützt hat, auch gerade in den Arbeiten, die vielleicht eher fotojournalistisch zu bezeichnen wären, von einem Hotspot zum anderen zu bewegen. Ich habe mich nie in der Situation gefühlt, in den Balkan gehen zu müssen, weil es dort brennt, weil ich wusste, das ist nicht meine Geschichte. Und wenn ich in den Balkan gegangen wäre, weil es jetzt eben dort brennt, dann hätte ich mir sagen müssen, ich gehe dorthin eben, weil es brennt und nicht, weil es mich interessiert. Und das fände ich, hätte ich sehr fatal gefunden. Ich gehe eigentlich immer dorthin, wo mich etwas wirklich tief interessiert und versuche dann auch, das gründlich mir anzuschauen.
Daniel Schwarz, wir kommen vielleicht auf diese Frage auch des Fotojournalismus oder überhaupt des Bildermachens heute nachher noch zu sprechen. Ich möchte vorher kurz noch eine weitere wichtige Publikation in unser Gespräch einführen. Das ist ein im letzten Herbst erschienenes, sehr umfangreiches Buch mit dem Titel Schnee in Samarkand und dem Untertitel Ein Reisebericht aus 3000 Jahren. Da kommt jetzt nochmal die Geschichte rein, und zwar auf ganz andere Weise. Es ist, wenn man es sehr schematisch sagt, ein Buch, in dem Sie einerseits Ihre Reisen nochmal rekapitulieren. Es ist aber gleichzeitig auch ein Buch, in das Sie Geschichte hineinweben. Sie haben sehr viele Bücher gelesen. Also es ist ein richtiger Forschungsbericht über die Literatur. Wie kam es denn dazu, dass Sie dieses Bedürfnis hatten, da historisch bis zu Herodot zurückzugehen, diesen Raum sich auch durch Texte zu erschließen? Denn Sie sind ja als Fotograf ein Augenmensch.
Ja, aber als Augenmensch sieht man ja nur, was man weiß, wobei man aufpassen muss, dass einem das Wissen den Blick nicht verstellt. Also ich bin ein maßloser Leser. Ich lese gerne, ich lese alles. Und meistens als Vorbereitung oder als Backup oder als Begleitung zu meinen Arbeiten. Wenn es fotojournalistisch angelegte Arbeiten sind, dann kommen diese Themenvorschläge an die Redaktionen aus meiner Recherche an einem Gesamtprojekt, wie jetzt dieses ist, heraus und sind nicht abhängig vom Mainstream oder von dem Zeitmoment oder was jetzt gerade angesagt ist. Also ich versuche da eigentlich sehr methodisch vorzugehen, und je größer die geografischen Räume und je tiefer die Schichten sind, in die man sich bewegt, auch als Fotograf, der eigentlich nicht nur an der Oberfläche bleiben darf, desto gründlicher muss ich mich vorbereiten. Zudem trage ich immer Bücher mit mir auf Reisen herum, nebst der Kamera. Also ich habe meistens an Gewicht mehr Bücher dabei als an Kameras. Das versetzt mich auch in einen gewissen kontemplativen Zustand. Ich mag Aufregung nicht unterwegs. Ich setze mich lieber ins Teehaus und warte, bis der Gegenstand zu mir kommt. Und wenn ich mich auf den Gegenstand hinzubewege oder in eine Szene hinein, dann versuche ich dort lang stehen zu bleiben wie ein Telegrafenmast, bis ich nicht mehr bemerkt werde, und dann beginne ich zu arbeiten. Und die Bücher sind ein sehr taugliches Mittel, sich mit der Gegenwart vor Ort, mit einer Szene in eine Harmonie zu gelangen. Sie schärft auch den Blick für das Wesentliche, das man dann fotografieren will, weil sonst in einer hektischen Situation macht man sehr viele Bilder und das Wesentliche ist dann meistens nicht dabei. Und ich versuche eigentlich immer nur das Wesentliche zu machen, und deswegen hilft mir die vorgängige Lektüre auszuschließen, was ich nicht fotografieren will. Und gleichzeitig rede ich mir ein, zumindest enthält dann das Bild, für das ich mich entschließe, etwas von dem, was ich ausgeschlossen habe. Der Kontext des Einzelbildes eigentlich, der ist mir eben sehr wichtig. Ja.
Und diese Kontexte bringen Sie ja in dem Buch zur Sprache. Gleichzeitig sind da Bildbeschreibungen drin, wo man denkt, okay, das sind jetzt Bilder, die nicht gemacht wurden mit dem Medium der Kamera. Es gibt ja manchmal auch ganz konkrete Gründe, warum Bilder nicht gemacht werden, weil man sie nicht machen kann, weil es verboten ist. Ersetzt der Text für Sie solche Bilder, die man nicht machen kann? Ist es so ein Ungenügen an der Fotografie oder was ist das genau?
Nein, das Buch ist eher das Resultat einer unglaublich wunderbaren verlegerischen Betreuung, dass ich zum Schreibenden wurde. Mein englischer Verleger hat gesagt, er möchte eigentlich, ich habe immer zu viel Geschichten
Thomas
erzählt.
Thomas Neurath bei Samson Hudson.
Ja, mit dem wir dieses Buch geplant hatten, so Anfang 90er Jahre. Und er hat dann irgendwann mal gesagt, er möchte dann keine Fremdwörter mehr von Fremden. Ich würde immer so tolle Geschichten erzählen. Man könne sich vorstellen, dass da die Kapitel eingeführt würden. Und ich habe da leichtsinnig gesagt, ja, selbstverständlich mache ich doch. Das ist eine neue Herausforderung, weil ich habe das Vertrauen dieses Verlegers, der mich von Buch zu Buch führt. Und habe dann herausgefunden, dass Schreiben wesentlich komplizierter ist als Fotografieren. Und habe dann so mal überhaupt herausfinden müssen, wie man das so macht und mit dem Stoff, den man in sich trägt und der einem so eben entgegenstürzt. Ich benutze das Bild wie ein kalbender Gletscher. Das muss ich zuerst mal erleben und durchgehen, bis ich den Stoff verarbeitet hatte und mich wieder von ihm lösen konnte und mit dem gehörigen Respekt, aber auch mit einer gewissen Unbefangenheit nähern konnte. Und das Manuskript wuchs dann in so eine messliche. Es war klar, dass ich einen Text of unmanageable size, wie er gesagt habe, produzieren würde. Und in dem Moment ist dann ein deutscher Verleger auf den Plan getreten und hat gesagt, ich müsse ihm dieses Buch schreiben. Und so war ich plötzlich in der Situation, wo ich ein Buch schreiben durfte, musste, konnte. Interessant war dann für mich eben in dem Moment noch drei Reportagen zu machen, wo ich quasi auch als Schreiber unterwegs war. Da habe ich gemerkt, dass die Fotografie hat sich noch viel mehr reduziert, wirklich auf die absolut wesentlichen Bilder, die mir für das Buch noch gefehlt haben. Und in den Journalen habe ich dann gemerkt, auch das hat sich anders niedergeschlagen. Ich habe Dinge notiert, die ich sonst nicht notiert hatte früher.
Dieses Spannungsverhältnis zwischen Text und Bild begleitet Sie in Ihrer Arbeit ja schon sehr lange. Sie waren auch immer jemand, Daniel Schwarz, der einen großen Wert darauf gelegt hat, dass Bilder mit Texten begleitet werden, dass sie nicht einfach nur kontextlos präsentiert werden. Hat das auch mit Ihrer Entscheidung zu tun, sich aus einem gewissen Bilderbusiness rauszuhalten? Sie mussten ja irgendwann mal entscheiden, werde ich Fotoreporter im heute üblichen Sinn. Diese Bücher, auch jetzt die Ausstellung, demonstrieren ja, dass Sie da auf der Suche sind, auch nach einem Modell für sich. Denn der Fotojournalismus in der klassischen Tradition ist ja auf die Weise nicht mehr möglich. Das Bilderbusiness ist in den Händen von großen Agenturen. Ich denke, es ist schwierig geworden.
Also ich habe mich nie an den Tisch gesetzt und gesagt, was muss ich jetzt, also soll ich Künstler werden oder soll ich Fotojournalist werden? Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich mache dasselbe. Ich mache nämlich das, was mich interessiert. Und die Methode oder die Form, die hat sich immer dem Gegenstand angepasst. Die chinesische Mauer war ein großer Gegenstand, also habe ich eine Großformatkamera mitgetragen, um dieser Mauer etwas entgegenzusetzen, auch um dieses Unzeitgemäße eines 19. Jahrhundert-Abenteuers mir selbst eigentlich zu vergegenwärtigen und diese Langsamkeit, mich diesem 2000-jährigen Gegenstand zu nähern. In Bangladesch, in Überschwemmungen, in kambodschanischen Minenfeldern, man ist anders unterwegs, wenn man bis zu den oberen Rippen im Wasser steht. Es geht einfach nicht anders. Also wie gesagt, für mich ist es eigentlich immer so, dass der Gegenstand die Form eigentlich fordert. Und das Interessante war wirklich in der Rezeption, wenn dann eben eine chinesische Mauer ihren eigenen Weg findet und dann in der Biennale in Landart-Kontext ausgestellt wird und ich bin als Reporter unterwegs in Krisengebieten, dann habe ich festgestellt, dass Menschen, denen ich begegnet bin, die konnten das nicht zusammenbringen. Wieso geht das? Ich selbst habe immer das Gefühl, ich mache das, was der Gegenstand eigentlich fordert. Also ich bin eigentlich quasi wie der Promotor des jeweiligen Gegenstandes und versucht da von meiner Profession her das jeweilig Richtige. Und wie ein Chirurg, ich nehme das richtige Instrument für die notwendige Operation.
Nun haben Sie natürlich jetzt mit der Ausstellung im Helmhaus nochmal einen Schritt in eine Richtung gemacht, bei der man so auf den ersten Blick annehmen könnte, das geht in Richtung Kunst. Sie haben es selber schon gesagt, Daniel Schwarz, Landart. Sie bringen eine Auswahl Ihrer Bilder. Man muss sich sowieso vorstellen, dass Sie nicht jemand sind, der riesige Mengen von Bildern macht. Sie fotografieren analog. Das hat ja auch bestimmte Vorteile. Wo kein Strom ist und so weiter, ist man mit der analogen Methode wahrscheinlich am besten bedient. Diese Ausstellung ist jetzt nochmal wie nach einem Dekantierverfahren eine Auswahl von sehr wenigen Bildern, die großformatig präsentiert werden, zusammen mit Texten. Es ist eigentlich für mich so etwas wie die Suche nach dem ikonischen Bild, nach dem starken Bild, nach dem Bild, das quasi sich aus sich heraus erschließt. Ist das eine richtige Interpretation?
Ja, wenn Sie mit dem ikonischen Bild das relevante Bild meinen, das notwendige Bild. Ich denke, wir leben eine Bilderflut und eine grässlichen Bilderflut und sie wird immer wie grässlicher und wir speichern ab und das heißt ja nichts anderes als vergessen und nicht memorisieren und ich versuche eigentlich, der analoge Vorgang natürlich wichtiger, weil man memorisiert das Bild, das man gemacht hat. Man speichert es nicht ab. Speichern ist wirklich vergessen. Und wenn jetzt auch Wortbilder neben diese ausgewählten Fotografien kommen, dann ist das auch im Prozess zu verstehen des Schreibens, nämlich über das geschriebene Buch. Das hat ja auch diesen Umfang gewonnen, weil eben so viel zu sagen ist, das in der Fotografie nicht mehr darstellbar ist. Und ich war eigentlich sehr glücklich über diese Möglichkeit, das zu machen, weil damit konnte ich auch mein mir selbst abgegebenes Versprechen einlösen, dem Gegenstand, so gut es geht, gerecht zu werden. Das versuche ich überall und in den einen fotografischen Situationen geht es besser. Und hier war so viel auf Geschichte und Verflechtung und die sich in der Geschichte, die sich in der Gegenwart spiegelt und Gegenwart, die sich in der Geschichte reflektiert, dass das mit dem Bild, dass das jetzt abbildet, eigentlich nicht mehr zu leisten war. Und deswegen ist das geschriebene Buch eigentlich wie das Legendenproblem, das Sie angesprochen haben, zu dem fotografischen Buch gelöst. Hinzu kam dann noch das weitere Prozess, dass ich dann im Gegensatz zu dem geschriebenen dicken Buch in Englisch begonnen habe, diese Wortbilder oder Textworks zu komponieren, wo ich nur in Großbuchstaben geschrieben habe und ganz konzis Inhalte versucht habe zu transportieren, die eigentlich wie nicht als Legenden gelesen werden können, die aber den Kontext, in gewissen Teilen den Kontext der Bilder mit einbeziehen.
Also das sind auch Sortierverfahren. Also ich denke, das Buch und natürlich jetzt auch diese Wortbilder, wie Sie das nennen, sind Verfahren, diese wahnsinnige Materialmasse zu verarbeiten. Also einerseits im Buch vielleicht ein Stück weit auch in einem psychologischen Sinne, denn ich denke, all diese Eindrücke, die man hat, die sind ja nicht unbedingt das, was man in einem Schweizer Alltag so erlebt. Da stürmt sehr viel auf einen ein. Man kommt in sehr viele Situationen, die man vielleicht erzählen muss, um sie auch ein Stück weit zu verarbeiten und gleichzeitig eben auch Ordnung in die Dinge zu bringen. Und Sie bringen ja jetzt auch für die Betrachter, die Besucher, da eine Ordnung rein. Ich denke nur schon durch ein sehr zentral gesetztes Bild gleich am Anfang der Ausstellung. Man sieht diverse Gefäße, Plastikkanister in einer Pfütze und wir erfahren, das sind Gefäße von pakistanischen Kindern, die warten, bis eine Wasserlieferung kommt und ihre Gefäße da in der Reihe aufgestellt haben. Und man merkt eigentlich, das ist wie eine Art Leseanleitung. Man entdeckt plötzlich das Thema Wasser, was für Sie ja zentral ist, was für uns alle immer zentraler wird. Man entdeckt Ströme von Waren, die sich von Ost nach West bewegen, von der Seidenstraße bis zur Schrott- oder Plastikstraße, wie man es heute nennen müsste, weil die chinesischen Waren da durchgeführt werden. Man sieht dann auch den Kontrast Trockenheit, Wasser. Ist das eine Art Weltlektüre, die Sie am Schluss vorschlagen, eine Art Weltbild?
Zuerst zum Ersten, warum dieses Buch und ob das eine psychologische Funktion hatte. Ich bin jetzt etwas über 50 und das Buch ist eine klassische Methode, um mit dem Leben umzugehen. Und deswegen ist das jetzt da. Und wie geläutert eigentlich, und insofern eigentlich eine Beantwortung Ihrer Frage, die Ausstellung dann als gefiltert, als Destillat oder dekantiert, wie Sie schon gesagt haben, zumutbar und versucht, den Stoff dem Publikum zuzumuten, nachdem ich hier quasi ja, versucht habe, die Pflicht zu erledigen, ist das andere Buch und die Ausstellung vielleicht die Kür.
Ich möchte Sie, Daniel Schwarz, zum Schluss fragen, auch der Bildertraffic, die Bilderströme bewegen sich ja in bestimmten Richtungen und es gibt eine lange Tradition des Schweizer Fotojournalismus. Es gibt Gotthard Schuh, es gibt Werner Bischoff, es gibt René Burri, es gibt Sie mit diesen Bewegungen gen Osten und es kommen die Bilder zurück nach Westen, sie kommen zurück in die wohlhabende Schweiz, die von den Globalisierungsentwicklungen bis jetzt hauptsächlich profitiert hat und wahrscheinlich auch in Zukunft noch profitieren wird. Was wollen Sie mit Ihren Bildern, was wollen Sie mit Ihrer Arbeit? Ist das eine Mission oder was ist das, was Sie dazu bringt, diese ja auch wirklich riskanten Reisen seit vielen, vielen Jahren zu unternehmen?
Also als Mission würde ich es nicht bezeichnen. Das ist ein bisschen zu religiös. Ich würde sagen, ich versuche den Beruf, den ich erlernt habe, der mir mein Leben ermöglicht, so dass ich Schritt für Schritt weitergehen kann, ein Projekt nach dem anderen machen kann, so einzusetzen, dass ich etwas beitragen kann an den Fortschritt der Zivilisationen. Das tönt heroisch, aber...
Was ist der Fortschritt der Zivilisation? Das weiß ja heute niemand mehr so richtig.
Das weiß eben niemand. Ich möchte einfach vielleicht ein kleines, Sie haben Bangladesch angesprochen. Ich habe 1988 begonnen, mit meinem Verleger dieses Buch über die Deltas anzudenken und als dann dieser Zyklon stattgefunden hat, dann bin ich nicht hingefahren, weil jetzt ein Zyklon stattgefunden hat, sondern weil das Thema Klimaerwärmung, diese Habitats, die auf Meereshöhe liegen, eigentlich als Thema gesetzt war. Ich habe diese Arbeit visuell, sieht es aus wie Fotojournalismus, das ist wunderbar. Für mich war es eine politische Arbeit. Dieses Buch war anders aufgemacht, als man vielleicht mit diesen Bildern hätte umgehen können. Es war als politisches Buch gedacht. Es kam 1997 raus. Es hat 10 Jahre gedauert, bis der UNO-Sicherheitsrat den Klimawandel als Bedrohung der Menschheit und als Sicherheitsrisiko eingestuft hat. Ich versuche eigentlich vorauszuspüren, wo sind Themen, die uns betreffen und die natürlich, und Sie haben das angesprochen, das Geopolitische vorher, weil wir in einer Welt leben, die immer verflochtener wird durch unsere neuen Medien, durch unsere neuen Fortbewegungsmittel, durch fallende Grenzen. Mich interessieren diese Verflechtungen von Gesellschaften, diese Überlagerungen von Kulturen, weil ich denke, wir haben alle voneinander gelernt, im besten Fall, und manchmal ging es nicht so einfach und es gab Betriebsunfälle und die Betriebsunfälle wiederholen sich und deswegen sind sie auch voraussehbar und es ist manchmal halt schrecklich, wie Politiker das nicht voraussehen wollen, obwohl sie es eigentlich könnten und ich denke, ich gehe dahin, weil ich vermute, in diesen Räumen spielt sich etwas ab. Und es war klar, dass nach dem Fall des Imperiums eigentlich in Zentralasien einiges aufbrechen wird mit diesen drei Fragen, Religion, Nationalismus und Demokratie, wohin geht der Weg? Und wenn man die Geschichte nachschlägt und man muss nicht bis Herodot und Alexander und den Skythen zurückgehen, es reicht bis zu den Briten im 19. Jahrhundert, dann wusste man, dass das in einer sich globalisierenden Welt eigentlich nur noch heftiger werden wird. Und gleichzeitig wurde natürlich die Geografie und die Zeit abgeschafft und die Geschichte von Fukuyama und deswegen wussten wir ja nicht, woher es gekommen ist am 11. September.
Daniel Schwarz, Sie haben also fast eine Art Handbuch für den gegenwärtigen Zustand der Welt mit diesen verschiedenen Schichtungen, eine Art Manual vorgelegt. Eine Summe Ihrer bisherigen Arbeit, machen Sie es einfach in der Art weiter, dass Sie neue Gebiete aufsuchen, die Ihre Fragestellung in neue Gebiete tragen? Oder was treibt Sie in der nächsten Zeit um?
Ich denke, dass in diesem Stoff, in diesen zwei Büchern, ist das eine oder andere angelegt, das in die eine oder andere Richtung weist und anderes ausschließt. Ich bin weit davon entfernt, geografische Gebiete zu entdecken, nur weil ich noch nie dort war. Es gibt so viel, das zwischen diesen Büchern und diesen Arbeiten angelegt ist und so wie die chinesische Mauer eigentlich wie der Prolog war zu diesem, hat es auch hier wieder Aspekte drin, die mich ins Nächste bringen würden. Und insofern baue ich oder zimmere ich an meine Welt, wie ich sie sehe, in der Hoffnung, dass das eine Ding das andere ergänzt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.